ARD.
14. Spieltag. Wir gehen rein, beziehungsweise wir gehen ja raus aus dem 14. Spieltag.
Das ist richtig.
Ja. Aber man sagt doch heutzutage, wenn man irgendwas startet, wir gehen rein.
Damit klingst du total cool und jugendlich.
Ja. Wir haben einen Special Guest heute in der Show. Luise Kropf. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. In deinem Wohnzimmer, kann man ja, glaube ich, sagen. Ne?
Das ist angemietet. Ja, okay. Also gehört mir noch nicht, aber ich arbeite daran.
Ist aber ein schönes Wohnzimmer, was du hier angemietet hast, finde ich.
Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr dekoriert werden. Weihnachtlicher vor allem. Wir haben ja hier einen kleinen Adventskranz mit 3 Kerzen, die wir nicht anzünden dürfen, aus Sicherheitsgründen. Aber wir wollen uns mal auf den Sport konzentrieren. Wie war dein Wochenende bisher? Wie viel Fußball war dabei?
Viel. Ja. Sehr viel. Aber waren auch ein paar Highlights mit dabei. Sprechen wir heute drüber.
Ja, bei einem ganz besonderen Spiel warst du.
Ja.
Eines von den Spielen des 14. Spieltages in der Bundesliga. Über alle anderen sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit auch euch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei der Rückschau auf das Bundesliga-Wochenende, das vollgepackt war mit vor allem Traumtoren. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was wir ziehen müssen.
Waren ein paar Knaller mit dabei, kann man wirklich sagen.
Ja.
Auch ja, ein Hammer-Hammer-Tor, Scorpion-Kick im Spiel zwischen Leverkusen und Köln.
Damit fangen wir mal an. Du sagst Scorpion-Kick, wir haben nachher noch einen wunderbaren anderen Begriff dafür. Aber ich würde erstmal wirklich anfangen, wenn ihr Weihnachten Gemälde verschenken wollt, ne, dann empfehlen wir wirklich dieses Gemälde hier. Jetzt zeigen wir das mal in die Kamera, denn wir sind ja ein Videopodcast, da könnt ihr das jetzt mal sehen und generell könnt ihr während der gesamten Folge die Highlights, die wir besprechen, dann auch im Bewegtbild sehen. Und das Gemälde, das ist von Martin Terrier von Bayer Leverkusen, wie er das 1:0 gegen den 1. FC Köln macht im Topspiel am Samstagabend. Du warst ja im Stadion mit dabei.
Ja, ich durfte dabei sein.
Mit Kollege Holger Dahl hast du die Reportage gemacht von dem Spiel. Bevor wir darüber reden, hören wir doch erstmal nochmal dieses wunderbare Tor von Martin Terrier.
Schöner Ball jetzt, rechts die Seitenlinie runter, Flankenball in die Mitte, mit der Hacke ins Tor! Traumtor Bayer Leverkusen! Martin Terrier macht der den schön.
Wahnsinnstor. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen und ich glaube die allermeisten nicht. Und was ich besonders schön war, war dann eure Kreation am Mikrofon, wie ihr das genannt habt. Jetzt hast du, wie gesagt, Scorpion Kick.
Ja,
das ist, glaube ich, das kennt man, aber für euch war es dann ein sogenannter Fallhackenlupfer.
Ja, wobei die Credits gehören dafür Holger Dahl, Reporterlegende hier vom WDR. Er war auf dem Tor drauf, wie man so schön sagt. Also er hat das live beschrieben in dem Moment und quasi hat dann, nachdem er einmal Tor gebrüllt hatte, Luft geholt und dann kam ihm diese wunderschöne Wortneuschöpfung über die Lippen. Fallhackenlupfer. Ich finde, sollte in den Duden aufgenommen werden.
Finde ich auch. Zumindest in das Fußballlexikon. Ganz heißer Kandidat natürlich für das Tor des Monats, vielleicht sogar für das Tor des Jahres. Ich meine, wir hatten zuletzt Vuškovic auch mit einem ähnlich spektakulären Tor. Vielleicht sogar auch Kandidat für den FIFA Puskas-Preis. Kennst du den? Hast du schon von gehört?
Nee.
Den gibt es seit 2009. Da wird jährlich das ästhetischste Tor im FIFA-Kosmos gekürt. War noch nie ein deutscher Spieler, der es geschafft hat. Auch, glaube ich, noch nie aus einem deutschen Verein. Also
muss man dafür dann auch irgendwie so die Champions League oder so gewonnen haben?
Nee, das sind ganz oft auch Spieler, die man noch gar nicht gehört hat. Es muss kein relevantes Tor sein, sondern es muss einfach nur sehr ästhetisch sein.
Ja, dann würde ich mal Bayer Leverkusen empfehlen, das auch mal einzureichen, oder?
Ja, vielleicht holen sie da dann wenigstens dann mal wieder einen Titel. Aber wenn wir auf das Spiel gucken, war das erste von 2 Toren und am Ende natürlich ein total verdienter Sieg für Bayer Leverkusen. Ne? Da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln.
Total. War mega dominanter Auftritt von Bayer Leverkusen. Von Beginn an, muss ich sagen, die hatten mega viele Chancen. Allein Robert Andrich hat ja später im Spiel dann nochmal per Kopf getroffen, hat aber in der ersten Halbzeit echt eine 100%ige liegen lassen mit dem Schädel. Auch Malik Tillman von Bayer Leverkusen ist allein auf Schwebe den Kölner Keeper zugerannt in einem Affenzahn. Und da haben sich schon quasi die Fans von Bayer Leverkusen, die noch da waren im Stadion, erhoben und alle waren ready für den Torjubel. Aber er hat sich nicht die Ecke ausgesucht, sondern für die Zone über dem Tor entschieden. Und dann ging der Ball doch deutlich drüber über den Kasten.
Zu viel Football geguckt vielleicht.
Ja, vielleicht.
Ja, und auch der Kölner Trainer Lukas Kwasniok, der hat auch gesagt, wir waren selten so unterlegen wie in diesem Spiel. Also die Kölner haben das auch anerkannt.
Ja.
War wirklich nichts zu holen. Also lag es auch ein bisschen an den Kölnern oder kann man denen noch nicht mal einen Vorwurf machen?
Also sie hätten sich, glaube ich, so ein Momentum schaffen können, wenn sie da diese Mega-Chance von Said Elmala, der ja auf Waldschmidt legt, wenn sie den reinmachen, dann hätte es ein super Momentum für die Kölner geben können. Aber ich fand, unterm Strich hatte Leverkusen die besseren Chancen und es war schon einfach jetzt nicht so ein knackiges Fußballspiel vom 1. FC Köln. Also auch einfach nicht so im Flow drin, hatte ich das Gefühl, keine gute Phase. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob da die Fans gefehlt haben, um die dann nochmal nach vorne zu pushen, aber grundsätzlich bin ich dabei quasi New York. Man muss dann auch einfach anerkennen, wenn eine Mannschaft viel, viel besser ist. Und das war Leverkusen an diesem Abend auf jeden Fall.
Aber das zweite Gegentor schon wieder nach einer Standardsituation. Ja. Köln kriegt wahnsinnig viele Tore, Gegentore nach Standards. Das ist mit Sicherheit eine Baustelle. Aber genauso gut ist es ja eine Baustelle, dass ihnen einfach auch viele wichtige Spieler fehlen. Sie müssen ja hinten immer ein bisschen improvisieren.
Ja.
Jetzt kommt Dominik Heinz demnächst zumindest nochmal wieder zurück. Aber grundsätzlich natürlich jetzt keine Niederlage in Leverkusen, mit der man irgendwie sich lange beschäftigen oder über die man sich ärgern muss, aber grundsätzlich der FC jetzt 5 Spiele schon auch ohne Sieg. So gut wir sie zwischenzeitlich mal einsortiert hatten, so viel Druck entsteht jetzt so langsam aber auch mal wieder. Also es müsste dann schon nochmal wieder jetzt im letzten Spiel geht es nochmal gegen Union Berlin zu Hause. Das wäre dann schon nochmal sowas wie ein Pflichtsieg, oder? So zum Abschluss des Jahres.
Ja, wäre schon besser. Ich persönlich trage aber so eine innere Überzeugung in mir, dass die Kölner unten nicht nochmal reinrutschen. Und das würde ich auch einfach an einer Personalie festmachen, an Said Elmala. Wenn du so einen Ausnahmespieler in deinen Reihen hast, da ist das für mich einfach nicht vorstellbar, wenn du so, wie sie ihn ja hier auch selber in Köln, einen Goldjungen hast, der schießt dir halt die Tore und der sorgt auch dafür, dass du ein paar Punkte kassierst. Deswegen war es auch echt ein Schreckmoment, dass der ausgewechselt wurde im Spiel gegen Leverkusen, hatte sich da so in den Oberschenkel gefasst. Kwasniok hat nach dem Spiel dann direkt Entwarnung gegeben und gesagt, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Also den werden sie brauchen, auch gegen Union Berlin natürlich, aber auch im neuen Jahr. Also können die Kölner auch froh sein, dass er im Winter quasi nicht wechseln möchte, sondern beim FC bleiben möchte.
Schreckmomente gibt es bei Leverkusen auch viele oder gab es auch vielleicht einige. Poco musste angeschlagen, glaube ich, raus. Mhm. Schick und Grimaldo waren ja eh nicht mit dabei. Dann müssen sie jetzt noch ein paar Spiele abgeben, die zum Afrika-Cup fahren. Tapsoba, Masa, Kofane. Also da wird es jetzt auch langsam dünn, personaltechnisch.
Ja.
Das vor allem im letzten Spiel gegen Leipzig. Das ist ja auch nochmal so ein Highlight-Spiel, wo man auch nochmal zeigen kann, wer ist hier eigentlich eher die zweite oder dritte Kraft im Fußball. Also da muss er schon auch ein bisschen sich was einfallen lassen.
Total. Was gut ist, der Fernandes ist ja eigentlich ein Mann gewesen, der neben Alex Garcia aufgelaufen ist bei Leverkusen. Der saß wieder auf der Bank gegen Köln, also macht so den Eindruck, dass er sich wieder ranrobbt an die Mannschaft. Könnte jetzt ein gutes Timing auch sein. Masa weg beim Afrika-Cup, er kommt wieder zurück. Vielleicht passt das ja dann auch so in der defensiven Mittelfeld mit Garcia und ihm genauso gut wie mit Garcia und Maser.
Kwanza gesperrt aber auch noch, kommt auch noch dazu. Also, ja. Aber trotzdem freue ich mich total auf dieses Spiel gegen Leipzig.
Ich sehe schon, du bist nicht so optimistisch, was Bayer Leverkusen angeht. Ne?
Ich bin ja immer Fan davon, wenn Mannschaften mit der vollen Kapelle antreten können.
Ja.
Aber ich auch bei Leipzig, da kommen wir gleich noch zu, da fehlen ja auch einige. Da sind auch einige beim Afrika-Cup.
Ja.
Aber das ist eben einfach ein tolles Fußballspiel, auf das ich mich jetzt schon freue.
Ja, ich auch.
Zum Abschluss des Jahres. Aber das ist nächste Woche. Wir sprechen erstmal über das, was jetzt war. Du hast eben die Fans angesprochen. Das ist das andere große Thema gewesen rund um das Spiel Leverkusen gegen Köln. Die aktive Fanszene der Kölner ist vor Anpfiff wieder abgereist, aus Protest gegen ihrer Meinung nach zu intensive Polizeikontrollen. Die Leverkusener Fanszene hat sich mit den Kölnern dann sogar solidarisiert. Das heißt ja dann auch schon was, ne? Denn die mögen sich jetzt ja auch nicht unbedingt. Es war da die Rede von sogenannten Nacktkontrollen.
Mhm.
Die Polizei Köln, die für das Spiel dann zuständig war, die hat das dementiert. Es sei aber bei einer Person, seien passive Waffen gefunden worden. Alles so Begriffe, da muss man erstmal googeln, was sind denn passive Waffen? Das sind sowas wie Zahnschutz und Protektoren, also das sind Dinge, die du mitnimmst, wenn du offenbar vorhast,
was zu machen.
Genau, ja. Die auf die Mappe hauen zu lassen. Und die Polizei sagt, dieser Fan habe seine Hose selber ausgezogen bei dieser Kontrolle. So, viele Aussagen, viele Dementis, viel Diskussion. Wie war das vor Ort? Wie groß war das Thema?
Vor Ort war das Thema riesig, weil du hast das direkt gemerkt. Ich meine, die Kölner Fans, du hast gesagt, sind halt erst gar nicht in den Auswärts-Fanblock reingegangen und da hat direkt was gefehlt. Also keine Fahnen, keine Banner, keine Megafone, keine Trommeln. Also da war es echt mega still im Auswärts-Fanblock, ist direkt aufgefallen. Dann ja so 20 Minuten, nachdem das Spiel angepfiffen wurde, sind ja dann auch die Leverkusener Ultra-Fans abgehauen. Und dann war es eine ganz komische Stimmung, also so eine unterdurchschnittliche Stimmung irgendwie. Man hat nur so ein Gemurmel im Stadion wahrgenommen, musste dann auch ab und zu so einen Kopfhörer abnehmen und mal hören, was ist überhaupt gerade hier los. Mhm. Und unterm Strich kann man sagen, war eigentlich nicht viel los. Ich meine, Simon Rolfes hat jetzt nach dem Spiel gesagt, dass er die Stimmung gar nicht so schlecht fand, sondern gut, vor allem hinten raus. Dem würde ich schon widersprechen. Es war irgendwie die Erwartungshaltung bei so einem Spiel ist ja, dass das emotional im positiven Sinne einfach richtig knallt, so, ne, und auch sich auch viel entlädt, so im Stadion selbst. Und das war absolut nicht gegeben am Samstagabend. Also ich fand es von der Stimmung her, ja, schade. Und ich fand es schade, dass ja die organisierte Fanszene von beiden Lagern nicht über die volle 90 Minuten da waren.
Aber ist so die nächste Episode im Machtspiel zwischen organisierter oder aktiver Fanszene und Obrigkeiten, ne? Das passt ja so ein bisschen auch zu den Protesten jetzt zuletzt mit diesen Schweigeprotesten. Also ich glaube, das wird einfach immer so sein, ne? Dass man da einfach versucht, Grenzen auszuloten und zu protestieren. Und ja, also auf einen Nenner kommen wir wahrscheinlich da nie.
Nee. Glaube ich auch nicht.
Gut, wir gucken mal auf das nächste Spiel vom Wochenende. Wir sind beim frischesten, beim Sonntag. Da haben die Bayern zu Hause gegen Mainz 2:2 gespielt. Die Mainzer ganz nah dran an der Sensation und das erste Team oder der erste Tabellenletzte seit fast 20 Jahren, der auswärts beim Spitzenreiter gepunktet hat. Die Bayern erst in Führung durch Lennart Kahl, dann das Gegentor, mal wieder ein Standardgegentor für die Bayern durch einen ganz jungen Mainzer, Kaspar Potulski, die vorher noch nie von gehört, der ist irgendwie aus der zweiten Mannschaft gekommen. Dann geht Mainz sogar in Führung durch Lee und ausgerechnet noch dieser junge Potulski foult dann Harry Kane, Elfmeter, 2:2. Ich glaube, die Mainzer dann am Ende trotzdem total happy. Achtungserfolg kann man, glaube ich, sagen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Und die Bayern lassen zum ersten Mal Punkte liegen zu Hause und verdaddeln die vorzeitige Herbstmeisterschaft.
Ja, hatte ich im Übrigen nicht auf meiner Bingo-Karte stehen, dass ausgerechnet Mainz den Bayern da das Leben so schwer macht am Sonntagnachmittag. Ich fand es auch für die Bayern, es war ein extrem schwieriges Spiel, weil wenn du Urs Fischer bestellst, dann bekommst du halt auch eben Urs Fischer sehr kompakt hinten. Also quasi, man muss sich das so vorstellen, alle Spieler, die zur Verfügung stehen, bis auf einen, der vorne so ein bisschen rumturnt und guckt, dass er sich lange steile Bälle erläuft, stehen alle hinten und verteidigen alles weg. Das ist echt unangenehm, auch für den Rekordmeister, das zu bespielen. Und letztendlich war es ja dann auch Urs Fischer Masterclass, defensiv dicht gestanden, ein langer Ball und noch ein Standard, der dann zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Mainzer geführt hat. Also letztendlich, man hat das bekommen, was man sich von Urs Fischer, glaube ich, erwartet hat. Und es war für ihn, glaube ich, jetzt auch ein super Auftakt, also ein Punkt gegen die Bayern. Super. Also darauf kann man doch so aufbauen, ne? Man so schön sagt.
Er hat eine Urs-Korrektur gemacht. Mit Fischertechnik.
Sehr gut.
Und ich finde es so interessant, dass er vorher gesagt hat, oder als er angefangen hat in Mainz, ja, die erfahrenen Spieler, die sind jetzt wichtig, die müssen es richten. Und dann ist es ausgerechnet eben dieser 18-jährige Potulski, der erstmal das Tor macht, aber dann Elfmeter verschuldet. Aber ich glaube, das ist in dem Spiel gegen die Bayern auch total egal, weil das ist eben außerhalb der Wertung. Wenn du es verlierst, schnell vergessen. Und jetzt, wenn du sogar einen Punkt mitnimmst, das ist echt ein Bonuspunkt. Ich glaube, da können sie wirklich ganz viel mit anfangen. Aber für die Mainzer steht dann, die haben noch zwei Pflichtspiele. Das ist auch einmal Conference League jetzt in der anstehenden Woche, glaube ich, wenn ich mich nicht total irre, ja. Und dann das ganz, ganz wichtige Heimspiel zum Jahresende gegen St. Pauli. Das ist natürlich dann eigentlich auch ein Spiel, wo sie dann, ich meine, sie sind seit 10 Spielen ohne Sieg in der Liga, sind Tabellenletzter, ein bisschen abgeschlagen schon, müssen dann gegen St. Pauli gewinnen.
Ich bin gerade noch mal im anderen Gedanken, weil ich halt jetzt auch oft nach dem Spiel Bayern-Mainz gehört habe, die Mainzer hätten das eigentlich nicht verdient, den Punkt. Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders, weil die Mainzer, ich finde, das so gut auch in Teilen wegverteidigt haben und es in Bayern so schwer gemacht haben. Also es gibt so Statistiken, wo du halt so denkst, wenn du da drauf guckst, so, boah, das müssen die Bayern eigentlich hauchlos gewinnen. Ja, im Normalfall vielleicht schon, aber Bayern 967 Pässe gespielt, Mainz 146, die Bayern 24 Torschüsse, Mainz nur 6. Und trotzdem bleibe ich halt dabei, wenn wir uns wegbewegen von diesen spielgestaltenden, offensiven Werten, dass Mainz das auch einfach super verteidigt hat und sich den Punkt auch wirklich verdient haben.
Ja, ganz viel Leidenschaft einfach reingeworfen. Ja. Ne? Klar, die Bayern, wenn die jetzt gewonnen hätten, hätte auch keiner gesagt, das ist ein unverdienter Bayern-Sieg.
Ja.
Denn die haben dann auch, als sie hinten lagen, da waren sie schon sehr, sehr zielstrebig und da hast du eigentlich hast du gefühlt, da gleich wird der Ausgleich noch fallen.
Ja.
Als es dann 2:2 stand, nochmal so einen kleinen Gang zurückgeschaltet, waren immer noch überlegen, aber da hast du gemerkt, so das ganz große Risiko gehen sie jetzt nicht. Die Bayern können natürlich auch in der Liga wirklich mit ihren Kräften haushalten, denn wie gesagt, sie waren kurz vor der Herbstmeisterschaft, sie haben in der Vierer, in der Abwehrkette heute auch so ein bisschen durchrotiert. Die haben gespielt mit Bischoff, Ito, Min-Jae Kim und Stanisic. Also da wurden mal die Etablierten geschont, dass sie sich das da auch mal leisten können. Und wie gesagt, die Liga dient dann da zur Belastungssteuerung sozusagen.
Ja.
Und für die Bayern geht es jetzt im letzten Spiel nach Heidenheim. Mainz haben wir schon gesagt, die spielen dann gegen St. Pauli. Und wir, Thomas Müller war übrigens im Stadion.
Habe ich auch gesehen.
Ja. Der bärtige Thomas Müller, ja, zurück in seine alten Heimat.
Ja, der ist jetzt fertig in den USA, oder? Nach dem Finalspiel.
Er macht jetzt Weihnachtsferien in München.
Ganz lieben Gruß.
Wir machen weiter mit Freiburg gegen Dortmund, 1:1 am Sonntag. Auch ja, spektakuläres Spiel war es irgendwie schon, trotz nur 2 Toren. Dortmund erst besser, verdient in Führung gegangen durch Benze Baini. Und dann der Gamechanger, die rote Karte für Bellingham nach 53 Minuten. Und dann hat der BVB so ein bisschen um den Ausgleich gebettelt. Sie wollten sie irgendwie über die Runden bringen. Aber 12:0 Torschüsse in der Zeit für Freiburg. Und dann ein Traumtor auch. Das nächste Traumtor durch Lukas Höhler.
Total.
Es gibt welche, die sagen, das war sogar noch schöner als das von Terrier.
Ja, zu denen gehöre ich. Also, wirklich? Ja, und ich kann es auch erklären. Also ich bin total dabei, wenn Leute sagen, ey, so ein Scorpion-Kick oder wie hatte es Holger genannt, Fallhackenlupfer ist auch ein wunderschönes Tor. Kann ich auch total mitgehen, aber wenn ich da jetzt so ein persönliches Ranking aufmache, dann finde ich so ein Tor von Höhler schon geiler, weil ich finde, so ein Scorpion-Kick ist auch so viel mit
Zufall.
Genau, man probiert es halt mal und wenn es klappt, sieht es halt unnormal geil aus. Aber der Höhler, das war halt genau so geplant. Der nimmt den Ball an, also die Flanke, die da von der linken Seite kommt, nimmt den an mit der Brust und weiß genau, wo das Tor steht und knallt den dann mit so einem Seitfallzieher drauf auf den Kasten und das Ding ist drin. Und das, finde ich, sind also wirklich extra, extra geile Tore. Stehe ich total drauf.
Und ein total verdienter Punkt für die Freiburger, die ja wirklich zu Hause auch ein anderes Gesicht zeigen als auswärts. Zu Hause sind sie wesentlich dominanter und sind jetzt, glaube ich, auch seit 10 Pflichtspielen zu Hause unbesiegt. Das war für die schon jetzt auch wichtig, dass sie dann da nochmal was mitnehmen.
Ja, total. Wie du auch schon sagst, total verdient. Game Changer war auf jeden Fall auch die rote Karte da gegen Bellingham. Kobel hatte sich ja da so ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, verkalkuliert im Passspiel auf Bellingham.
Aber die rote Karte geht in Ordnung.
Ja, finde ich schon. Ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend muss ich schon, ich finde Dortmund schon ein bisschen ärgern, weil sie waren eben so gut drin im Spiel und hinten raus waren sie ja, glaube ich, so schon, fanden sie okay den Punkt.
Ja, Niko Kovac hat gesagt, so aufgrund der Unterzahl kann er damit leben mit dem Punkt und es ist für die tabellarische Situation auch ehrlicherweise ein bisschen egal. Ich meine, sie hätten auf Platz 2 springen können.
Schon ärgerlich, finde ich.
Ja, klar, ist schon ärgerlich. Du warst nah dran. Wenn du, glaube ich, aber die rote Karte nicht kassierst, dann ziehen sie vielleicht das Spiel sogar auch.
Noch so ein jugendlicher Begriff von dir.
Das Spiel ziehen, oder?
Ja, ist total.
Das ist ein Fußballbegriff.
Das ist total modern, finde ich, ja.
Krass, das ist crazy. aber der BVB jetzt dann, wenn du dann mal auf die letzten Spiele guckst, nur ein Sieg in den letzten 4 Pflichtspielen. Es ist ja auch so ein bisschen unruhig, auch um die Personalie Schlotterbeck. Mhm. Ich glaube, man ist froh, wenn man sich jetzt in die Winterpause rettet, um mal nochmal kurz alles wieder abkühlen zu lassen.
Total. Schlotterbeck fand ich auch eine sehr spannende Diskussion unter der Woche. Ging ja so ein bisschen in die Richtung, war es jetzt eine Grenzüberschreitung von ihm oder hat er als Führungsperson so endlich mal Tacheles geredet? Ne?
Ja, was sagst du denn?
Ich finde, er ist eine Führungsperson, er kann schon Tacheles reden. Ich hätte mir gewünscht, dass er das nicht vor dem Mikrofon macht, sondern in der Kabine und nicht öffentlich Spieler anzählt, die man dann noch explizit sich raussuchen kann, weil man genau weiß, wer halt auf das Feld gekommen ist. Ne?
Also, und vielleicht mehr sich auch mit reinnehmen und nicht wirklich speziell die Reingekommenen, so da weißt du ja sofort, wer gemeint ist.
Ja, genau. Das kann man 1:1 nachvollziehen.
Ja.
Das ist dann schon blöd, finde ich.
Ich meine, das wird jetzt natürlich versucht zu interpretieren, was bedeutet das für seine Zukunftspläne, was steckt dahinter, ist er mit den Gedanken schon woanders oder kann man eher das Gegenteil rauslesen, dass er einfach unbedingt diesen Erfolg mit Dortmund will, aber ja, es ist einfach schwierig zu interpretieren. Es spiegelt so die Gesamtgemengelage da seit Jahren, die auch total ermüdet beim BVB, dass man irgendwie doch ja einen Titel will, aber auch genau weiß, wir sind einfach auch keine Mannschaft, die einen Titel holen kann. Und deswegen schafft man es auch nicht, wahrscheinlich so jemanden wie Schlotterbeck zu halten. Also das ist ja echt ein totaler Teufelskreis. Ne? Warum gewinnt man keine Titel? Weil man es nicht schafft, so Leute wie Schlotterbeck zu halten, um die was aufzubauen. Warum schafft man es nicht, die zu halten? Weil man keine Titel gewinnen kann. Also da dreht man sich ja immer in so einem Kreis, aus dem man irgendwie schwer rauskommt. Ich bin total gespannt. Ich gehe davon aus, er spielt nächste Saison woanders.
Ich würde mich freuen, wenn er in der Bundesliga bleibt, tatsächlich.
Also bei den Bayern dann.
Ja, mir ist, ja, wäre dann die logische Konsequenz auf jeden Fall. Ne? Ich fände es cool, ihn weiter in der Bundesliga zu sehen. Mein Herz blutet nämlich, weil wir halt zuletzt echt schon viele coole Kicker auch verloren haben. Und ja, ich finde es schade, wenn auch so ein, ist ja schon ein Typ, der Schlotterbeck, finde ich, ne? Auch der so sehr geradeaus ist, hat er ja eindrucksvoll unter der Woche bewiesen. Finde ich schon schön, wenn er in der Bundesliga bleibt, weil es einfach, wie sage ich das jetzt?
Weil es ein Typ ist.
Ganz genau.
Eine Type.
Ja.
Ein dufter Typ. Dortmund spielt nächste Woche noch gegen Gladbach, auch ein hochinteressantes Spiel. Und wir gucken jetzt auf das dritte Sonntagsspiel, Bremen gegen Stuttgart. Deutlicher Sieg für den VfB. 4:0 am Ende. Die Tore Elkanus, Leveling, Undav und Führig. Auch da wieder ein bisschen Traumtor-Alarm.
Ja.
Das Ding von Leveling fand ich am schönsten.
Ja, du hast eben noch geguckt, wie schnell der war. Über 120 Sachen ja, oder
122
so.
Ja,
122
oder so. Ja, das war schon echt ein Fund.
Gefühlt so 65 Meter weg. Ich glaube, am Ende waren es 35 oder so. Recht zentrale Position, aber er knallt das Ding halt einfach mal drauf. Mhm. Finde ich dann auch, sind geile Tore. Einfach mal drauf, gedonnert das Teil auf den Kasten. Mio Backhaus bei der Geschwindigkeit, er kann halt gefühlt nur so hinterherwischen. Ich persönlich weiß nicht, ob er den haben kann. Es sieht immer blöd aus für Torhüter.
So ein Flatterball halt.
Genau, und wenn der Ball aus so einer Entfernung kommt, dann würde man eigentlich so denken, ja, wäre eigentlich so ein Ding für einen Torhüter. Aber der war so schnell, so ein bisschen flatterig.
Ich habe nur gelesen, war von der Wahrscheinlichkeit, das unwahrscheinlichste Tor der Saison bisher, 1,6% oder so Torwahrscheinlichkeit. Ja, was alles ausgerechnet wird, ne?
Ja.
Wie egal das eigentlich auch ist, wie wahrscheinlich ein Tor ist und ob er reingeht oder nicht.
Ist auch so Hammer, weil du kannst, du kriegst ja mit dem Tor direkt im Ticker angezeigt, wie schnell der war, der Ball, der aufs Tor geschossen wurde. Finde ich auch krass.
Also Zahlen haben wir auf jeden Fall genug bei so einem Fußballspiel. aber dass Stuttgart da 4-0 gewinnt in Bremen, die eigentlich zu Hause ja doch relativ stabil waren jetzt bisher, das hat mich schon überrascht.
Mich auch. Finde ich ein sehr hohes Ergebnis.
Ja.
Meine, lässt sich vielleicht auch davon ableiten, dass Bremen ja, ich weiß nicht, so gut 30 Minuten, also ab Minute 60 in Unterzahl war, weil es noch die gelb-rote Karte gab gegen Koulibaly. Und trotzdem finde ich das 4-0 schon hoch. Ist schon eine Klatsche.
Wenn also, du auch bedenkst, dass Bremen ja eigentlich auch ein bisschen ausgeruhter sein sollte, du hast das Heimspiel, dann kommt der VfB dahin, der ja auch bisher eine super anstrengende Saison hinter sich hat. Stuttgart hat 9 Pflichtspiele mehr bestritten wie Bremen. Und laufen dann zwischenzeitlich auch vor dem Platzverweis, glaube ich, mehr als die Bremer. Da ist irgendwie so ein bisschen was in die Schieflage geraten bei Werder. Ich kann mir nicht so richtig erklären, was. Zuletzt hat Horst Steffen ja auch immer mit der gleichen Startelf gespielt. Jetzt hat ein Bangula mal wieder von Beginn an gespielt und ein Jinma.
Nee, ich finde auch Bremen ist für mich ein einziges Mysterium. Ich würde Horst Steffen, ich finde, wenn wir bei Rankings eben waren, ich finde es locker der sympathischste Trainer in der Bundesliga. Ich würde es mir total wünschen, dass er da den Turnaround schafft. Nicht nur für ihn, auch für den Verein. Ein absolut geiles Stadion, das eigentlich auch verdient hätte, coolen Fußball zu sehen. War jetzt im Spiel gegen Stuttgart nicht so unbedingt der Fall, was das Ergebnis vermuten lässt. Vielleicht hilft da auch echt die Winterpause, einmal tief durchatmen. Keine Ahnung, was man sich nochmal irgendwie auf dem Transfermarkt picken kann, aber vielleicht haben sie da noch irgendwie eine coole Idee in der Schublade liegen und dann hoffe ich, dass 2026 das Jahr von Werder Bremen wird, um ehrlich zu sein.
Einmal geht's noch ran.
Meine ganz neutrale Position dazu.
Ja, du darfst sagen, was du willst. Es ist ein freies Land. In Augsburg müssen sie spielen nächste Woche. Stuttgart spielt dann noch gegen Hoffenheim und beim VfB wieder mal Dennis Undav. Also wenn man coolen Fußball sehen will, dann muss man sich den Fußball von Dennis Undav angucken.
Ja.
Also was der mit welcher Leichtigkeit und Lässigkeit und man legt es ihm trotzdem nicht irgendwie als Arroganz aus, sondern es ist einfach auch ein Typ halt, ne?
Total. Ja. Der hatte ja auch ein Tor gegen Bremen, das ist wegen knappem Abseits aberkannt worden, aber der chippt da den Ball so drüber über dem Backhaus mit einer Coolness und auch, ich glaube, er hat es dann auch so ein bisschen gerochen, dass er da eventuell im Abseits hätte stehen können, aber der dreht auch so cool ab und ist da total locker und auch vor dem Tor selbst. Also ich habe eben über Malik Tillman gesprochen, der da freistehend vor dem Tor den Ball halt so gefühlt 15 Meter über den Kasten jagt und Undav ist halt so, weißt du was, den chipp ich drüber. Gar kein Ding für mich. So einen Eindruck macht er und das finde ich echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
Soll sich ein bisschen was für die WM aufheben noch?
Ich habe darauf gewartet, dass es kommt, aber ich würde ihn auch sehr gerne sehen nächstes Jahr.
Und von dieser Lockerheit hätte man bei Eintracht Frankfurt auch gerne was, um aufs nächste Spiel zu kommen. Stattdessen duselt sich die Eintracht aber so ein bisschen zum Sieg gegen Augsburg. 1:0 am Ende. Wirklich mit ganz viel Glück. Erstmal wird ein frühes Augsburger Tor zurückgenommen. Es gab wenig Strafraumszenen. Zur Halbzeit gab es sogar Pfiffe von den Eintracht-Fans. Und dann ist es Litz Doan mit einer feinen Einzelleistung Leistung zum entscheidenden Tor, zum 1:0. Dann wurde nochmal ein Augsburger Treffer zurückgepfiffen. Also wirklich glücklicher Sieg für die Eintracht. Das wird ihnen egal sein, denn nach viermal ohne Sieg jetzt wieder ein Dreier. Das beruhigt erstmal so ein bisschen die Lage, denn auch da wurde ja zum Teil schon auch über den Trainer ein bisschen diskutiert.
Ja, also das beruhigt dahingehend die Lage. Aber ich finde, wenn man so sich das Spiel nochmal im Schnelldurchlauf so vor Augen führt, was ich jetzt gerade tue. Deswegen starre
das
ich hier
muss
so
aber schnell gehen, weil viel ist ja nicht passiert.
Ja, genau. Ich finde es schon krass, weil Anfang der Saison hat mir Eintracht Frankfurt so viel Spaß gemacht zuzusehen. Die hatten so eine Wucht, so eine Power. Die haben richtig coolen Fußball gespielt. Und jetzt zu so Ende des Jahres...
Dann hat sich Johnny Burkhardt verletzt.
Auch, aber ich frage mich halt, was ist passiert, dass das jetzt also wirklich in Teilen so zäher Fußball ist? Ich finde das ganz schwierig nachzuvollziehen. Und ja, hat sicherlich auch was mit Johnny Burkhardt zu tun, aber dass sie das im Moment nicht so wirklich auf die Kette kriegen, das tut echt weh beim Hingucken. Und auch das tut mir echt persönlich leid. Irgendwie ist aus dieser Leichtigkeit zu Beginn der Saison... Ich habe auch echt gedacht, so, ey, die könnten Vizemeister werden hinter den Bayern, weil, weil die echt so einen wirklich coolen Fußball gespielt haben. Und jetzt fühlt sich da alles so schwer an. Und wie viel Druck da auch irgendwie drauf ist, hat man auch, finde ich, gesehen beim Torjubel. Also nicht nur der Topmöller, der da natürlich an der Seitenlinie komplett geflippt ist, auch einzelne Spieler, die da in die Ränge geschrien haben, war wichtig, dass sie gegen Augsburg gewonnen haben, aber das kann echt noch nicht alles gewesen sein.
Wichtig aber auch mal wieder zu Null für die einen der schlechtesten Defensiven der Liga. Es gibt welche, die argumentieren so ein bisschen, ja, das liegt an der Systemumstellung. Seitdem sie mit Dreierkette spielen, ist es für Doan auch nicht mehr ganz so einfach, weil er dann mehr auch rückwärts arbeiten muss. Mit der Viererkette am Anfang der Saison hat er irgendwie ein bisschen mehr Offensivfreiheiten gehabt. Aber klar, die Verletzten kommen dazu. Uzun hat natürlich jetzt auch gefehlt, der ist jetzt nach und nach auch wieder fit. Aber ich denke auch, da wird man froh sein, dass man in der Winterpause ein bisschen was aufräumen kann. Angeblich ist sich Frankfurt mit Ebnu Talib von Elversberg einig.
Habe ich auch gelesen in der Sport.
Dem Top-Torjäger der zweiten Liga, also dem Aslani der aktuellen Saison. Also das,
ja, stimmt.
Aslani in der letzten Saison, was macht er dann jetzt? Ja, wie gesagt, wenn Johnny Burkhardt wieder dabei ist, ich glaube, das löst schon alleine viele Probleme.
Ja. Weißt du, was bei den Augsburgern bei mir hängen geblieben ist?
Ja.
Drei Wörter. Defensive, Pulli und Pferd.
Pulli?
Pulli.
Von Manuel Baum?
Ja, genau. Der hatte so einen sehr heftigen Strickpulli an. So wie ich heute.
Aber das war Vereinsmerch.
Ja, genau. Aber da habe ich so noch nie gesehen, dass da sowas gestrickt wird.
Ja, bei 5 Grad.
Normalerweise gibt es doch immer so einen eher sportlichen Hoodie, aber dass da so was Gestricktes um die Ecke kommt, ist bei mir hängen geblieben, dieses Bild. Also der Pulli und natürlich die Pferdegeschichte.
Ja, ich hätte Reiterstiefel erwartet bei ihm. Die Geschichte haben wir am Donnerstag schon erzählt, weil es das 100. Spiel war für Manuel Baum als Fußballtrainer. Musste er seiner Tochter ja ein Pferd kaufen. Das war zumindest der Deal. Unser Reporter Heiko Neumann hat bei Baum deswegen nochmal nachgefragt.
Die Frage muss auch noch erlaubt sein, wie geht's Ihrer Tochter? Wie aufgeregt läuft die gerade zu Hause in Reitstiefeln rum? Wann kommt das Pferd?
Naja, ich habe mir tatsächlich nur ein Wortspiel überlegt. Das heißt, ich habe mich da in was reingeritten, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe es die Woche geschafft, so zu moderieren, dass wir mittlerweile bei einer Reitbeteiligung sind. Weil es ja doch eine hohe Verantwortung am Lebewesen gegenüber ist und halt doch viel Aufwand bedarf. Jetzt testen wir es erstmal so und sie ist zufrieden.
Auch eine Frage, die nicht oft kommt in einem Sportinterview. Wann kommt das Pferd?
Ja. Und wenn wir nochmal auf, also lange Gesichter bei den Pferden, dass sie nicht gekauft werden von Familie Baum, aber keine langen Gesichter bei den Augsburger Fans. Also ich meine, zwar verloren, aber inhaltlich ist es mittlerweile ja schon jetzt wieder eine Richtung, mit der man sich anfreunden kann.
Period.
Oder?
Ja.
Also, Augsburg lebt auf jeden Fall noch. Den Eindruck hatten wir zwischenzeitlich ja nicht. Wir gucken auf die nächste Partie und sind dann auch im Tabellenkeller. St. Pauli schlägt Heidenheim. Ein Abstiegskracher. Ganz, ganz wichtiger Sieg für St. Pauli. Man zieht an Heidenheim vorbei. Beide haben jetzt 11 Punkte. Und Martin Kaas war derjenige, der das Spiel quasi entschieden hat mit seinem Doppelpack. Die ersten beiden Tore für St. Pauli in der Liga. Und er hat danach mal gesagt, wie wichtig dieser Sieg gerade gegen Heidenheim war.
In der Bundesliga, in unserer Situation, ist es wichtig, gegen wir gewinnen. Und Heidenheim war, glaube ich, die wichtigste Mannschaft, gegen wir gewinnen mussten. So, ja, das ist ja perfekt. Alle anderen Niederlagen sind wir schon vergessen.
Ich glaube, das löst ganz viel beim FC St. Pauli, oder?
Total. Weißt du, was Pferdehuf auf Niederländisch heißt? Kaas.
Nein.
Doch, nein, nein, heißt nicht so. Das habe ich mir jetzt selber zusammengedeichselt,
ach so.
um dir eine Freude zu machen. Aber es kommt nicht so gut an, wie ich das jetzt gedacht habe.
Ich freue mich, ich war erstaunt.
Nein, ich fand nämlich, dass sein erstes Tor, das war ja auch wieder so ein Hammer. Also macht er super.
Beide Tore eigentlich. Beides Tore, die du eigentlich nicht machst, wenn du unten drin stehst. Beide Tore extrem mit viel Selbstbewusstsein.
Das ja auch, also...
Wo soll das eigentlich herkommen?
Genau, auch bei ihm? Genau, ja. Auch bei ihm persönlich, hat er lange nicht. Also sind ja die ersten zwei Tore diese Saison gewesen. Also rundum ein schöner, wichtiger Tag für St. Pauli. Und was ich immer total schön finde, ist, dass der Trainer Blessin bei Heimspielen immer nach dem Spiel direkt raufgeht auf die Tribüne zu seiner Family und sich da erstmal eine Umarmung abholt und vielleicht auch ein erstes Feedback, wie es so war. Nee, aber das finde ich auch immer schön. Wird ihm beim Spiel nach dem Sieg gegen Heidenheim leicht gefallen sein, die Betonstufen hochzusteigen.
Ja, St. Pauli hat so ein bisschen die Balance wiedergefunden. Auch, dass Jackson Irvine jetzt wieder regelmäßig spielt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hat Martin Kaas auch gesagt. Dadurch, dass Irvine und Fujita jetzt quasi hinter ihm sind und Irvine mit seiner offensiveren Ausrichtung füttert ihn da einfach ein bisschen mehr. Deswegen gibt es mehr Gelegenheiten für Kaas. Und er ist ja immer der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte für den FC St. Pauli. Da soll gefälligst auch mal Tore schießen. Und das tut er jetzt auch.
Das war streng.
Ja. Und vor allem gegen Heidenheim, die ja zuletzt eben diese Siege hatten, wo du, glaube ich, ja auch mit einem mulmigen Gefühl reingehst, weil du irgendwie das Gefühl bekommen hast, verdammt, die sind irgendwie doch noch nicht abgeschrieben, die müssen wir bis zum letzten Spieltag auf der Rechnung haben. Die dann zu schlagen, das ist schon echt so auch für, nicht nur fürs Punktekonto super, sondern eben auch so für das Gefühl, wir können Abstiegskampf.
Ja, würde ich auch komplett mitgehen. War wichtig. Rundum, der ganze Tag war total wichtig für St. Pauli.
Aber es ist eben dann, das haben wir eben schon angesprochen, das letzte Spiel jetzt in Mainz, nochmal super wichtig. Heidenheim spielt gegen die Bayern. Das sind dann wahrscheinlich eher da keine Punkte. Aber das hat Mainz auch gedacht.
So.
Und die haben einen mitgenommen. Ähnlich wichtiger Sieg am Wochenende für den VfL Wolfsburg. Die gewinnen nämlich bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Unter anderem durch einen Doppelpack von Patrick Wimmer. Das erste Tor schon nach 4 Minuten. Gladbach mit einer sehr schwachen ersten Halbzeit und dann stand es zur Halbzeit eben auch schon 3:1 und Wolfsburg arbeitet sich auch weiter unten raus.
Ja, absolut.
Hut ab.
Das ist, wie sagt man das so schön im Fußball, ist das der Daniel Bauer-Effekt? Ist das der Effekt? Er hat ja jetzt echt 4 Spiele gemacht, nur 1 verloren. Grundsätzlich scheint er da einen guten Anpack gefunden zu haben für die Mannschaft. Ich muss aber auch zu Gladbach sagen, also ich persönlich war echt überrascht, dass die gegen Wolfsburg zu Hause verloren haben und habe eben mich auch darüber mit Lisa Tellers unterhalten, die hat über das Wochenende jetzt auch Sportschau Live moderiert und die war im Stadion mit dabei und sie hat gesagt, ich habe direkt gesehen, das wird nichts heute und next thing Schießis, 4. Spielminute, Gegentor für Gladbach, weil Wolfsburg eben durch Wimmer in Führung geht. Also sie hatte da ein gutes Gespür und sie war halt so, nö, es war einfach ein beschissener Tag. Neuhaus, Hack, Honorar nicht dabei, wieder nicht. Dann wird es schwierig für Gladbach.
Ja, und einfach mutlos. Ne? Eugen Polanski hat gesagt, so dürfen wir vor allem zu Hause auch nicht auftreten. Klar, der frühe Rückstand, der trägt natürlich noch ein bisschen was dann dazu bei. Aber ich meine, grundsätzlich haben sie ja eine funktionierende Philosophie gefunden jetzt mit dem neuen Trainer, mit Eugen Polanski. Aber das müssen sie offenbar zu Hause noch ein bisschen anpassen. Denn die Heimbilanz, nur eines der letzten 11 Heimspiele haben sie gewonnen. Das war das Derby gegen Köln. Aber gerade wenn dann so eine Mannschaft kommt wie Wolfsburg, die eine große Qualität zwar haben, aber die natürlich auch noch ein bisschen Verunsicherung mit sich tragen. Und Gladbach mit dem Rückwind jetzt, da musst du einfach mutiger von vornherein sein. Nichtsdestotrotz wirft das jetzt die Gladbacher, glaube ich, nicht total zurück.
Nee, null. Die haben ja sich ein gutes Weihnachtspolster erarbeitet zuletzt.
Ja. Und bei Wolfsburg, ja, Daniel Bauer ist es eigentlich alternativlos. Also sie müssen ihn jetzt zum Chefcoach installieren. Gladbach hat es ja vorgemacht, ne?
Genau,
Gladbach kam dann auch. Neuer Sportdirektor, der hat dann Eugen Polanski als Chefcoach installiert. In Wolfsburg ähnlich. Pirmin Schwegler ist neuer Sportchef. Und jetzt hat er eigentlich keine andere Wahl. Dann wird die Bauer-Lösung zur Dauerlösung.
Super. Ich mag's, wie du mit Worten jonglierst.
Letztes Spiel für die Gladbacher, haben wir eben schon gesagt, die müssen noch nach Dortmund und Wolfsburg spielt gegen Freiburg am kommenden Wochenende. Und wir gucken auf das 4:1 von Hoffenheim gegen den Hamburger Sportverein. Da müssen wir eigentlich wenig zu sagen. Ne? Hoffenheim ist der Favoritenrolle gerecht geworden. Zu Hause sind sie ja immer sehr in Torlaune.
Mhm.
Letzten 4 Siege immer mindestens 3 Tore erzielt.
Aber war es ein Spiel zu Hause?
Ja, weil jetzt 15.000 Hamburger Fans da waren. Ich habe auch gedacht, das bewirkt irgendwie was, aber ich meine, es ist ja jetzt auch, wenn keine 10.000 oder 15.000 Gästefans da sind, ist jetzt nie ein Hexenkessel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man bei Hoffenheim wirklich von einem Heimvorteil sprechen kann, wenn sie zu Hause spielen, egal wie viele Gästefans da sind.
Ja, ich glaube auch, denen ist egal, wo die Fußball spielen.
Ich glaube auch, die haben auch so viel Freude am Fußball und sie spielen um die Champions League. Hoffenheim auf Platz 5, punktgleich mit Leverkusen.
Das finde ich krass.
Das finde ich auch total krass.
Das hatte ich so nicht auf der Liste für diese Saison, dass die so abgehen. Ich meine, wenn man die spielen sieht, was war das nächste Duell jetzt gegen, du hast es eben gesagt.
Nächste Woche?
Ja.
Hoffenheim?
Gegen?
Frankfurt.
Ja.
Nee, Quatsch, Stuttgart.
Ja, das ist ein Spiel, da freue ich mich drauf, muss ja. ich wirklich sagen. Weil Hoffenheim macht schon gute Laune diese Saison. Also wenn ich so auf das letzte Halbjahr zurückblicke in der Bundesliga, für mich eine absolute Überraschung. Ich finde, sie spielen wirklich einen coolen Fußball. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal so über Hoffenheim sage, aber so an sich vom Spielvortrag her finde ich das schon sehr cool. Und dass sie den HSV da auch so wegfrühstücken, fand ich auch heftig. Also ich habe bis zur Halbzeit gehört, Bundesliga-Konferenz in der Sportschau-App, bin dann aus dem Auto ausgestiegen, weil ich dann die Technik in Leverkusen aufbauen musste. Und als ich dann wieder in der Sportschau-App auf den Ticker geguckt habe, da stand es irgendwie 4-0. Da war ich so krass.
Die laufen nicht halt in Grund und Boden, die sind 10 Kilometer mehr gelaufen als der HSV. Die können sich leisten, einen Aslani, den wir eben schon angesprochen haben, der kommt dann nur von der Bank als Joker und trifft,
ja.
Wo sich andere Vereine ja schon irgendwie die Finger nachlecken, der sitzt dann mal draußen. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, der HSV auch wirklich super schwach. Es gibt zwei Gesichter beim HSV, es gibt das Heimgesicht und es gibt das Auswärtsgesicht, egal wie viele Fans dann da mitfahren. Also wie schwach die hinten standen, beim 1-0 von Prömel zum Beispiel auch. Also der hatte so viel Platz bei dem Kopfball, da sagt man, ich weiß nicht, ob in der Jugendsprache, aber man sagt, da war so viel Platz, da konnte ein Hubschrauber landen. Also da war Muheim ein bisschen sehr weit weg, beim 2-0 sah Muheim auch nicht gut aus. Kabak macht das 2-0, der ja auch eine lange Leidenszeit hinter sich hatte. Also da passt vieles ineinander bei den Hoffenheimern und beim HSV ist eben auswärts. Sie haben auswärts 2 von 21 möglichen Punkten geholt, sind Letzter in der Auswärtstabelle. Also wenn sie die Klasse halten wollen, dann muss es über den Volkspark gehen.
Ja, total. Ich wusste gar nicht, dass sie so schlecht sind in der Auswärtstabelle.
Das ist schon sehr schlecht. Das 2 ist, Punkte ist wenig.
Das ist ultra schlecht.
Ja, müssen sie mal ein bisschen dran arbeiten. Also klar, du hast dieses Heimpfund und offenbar, uns reicht ja auch. Aktuell, um halt nicht abzusteigen, aber ich weiß nicht, ob man sich die ganze Saison darauf verlassen kann.
Sollte man nicht.
Wobei, wir nutzen mal die Chance und gucken mal kurz auf die Tabelle unten, so ab Platz 13 würde ich jetzt mal sagen, fängt der Abstiegskampf an mit Wolfsburg. 15 Punkte, der HSV auch 15, dann Augsburg 13, St. Pauli 11, Heidenheim 11, Mainz 7. Da ist jetzt kein Team dabei irgendwie, wo du sagst, denen traue ich da nichts mehr zu. Die haben alle noch Puls, finde ich.
Ja, ich gehe auch gerade in mich und ich bin komplett bei dir.
Also gerade so in den letzten Wochen haben alle ja irgendwie nochmal ein Lebenszeichen gesendet. Mainz spätestens jetzt heute mit dem Spiel gegen die Bayern.
Ja.
Ich finde, da können wir uns auf einen heißen Abstiegskampf freuen, weil wir zwischenzeitlich schon mal dachten, Heidenheim ist weg, oh Mainz, wird schwierig, Wolfsburg und ne, aber da ist jetzt irgendwie keiner dabei.
Ja, Mainz, Augsburg zuletzt reagiert, Wolfsburg jetzt auch, ne?
Ja.
Also ich meine, aber es ist ja dasselbe Lied, was wir eigentlich schon immer in der Bundesliga singen, wenn nicht mal aus Versehen Bayer Leverkusen Meister wird, dass wir alle eher uns auf den Abstiegskampf fokussieren als um das Meisterschaftsrennen, weil die Bayern werden ja, keine Ahnung, im März Meister oder so. Deswegen, ja.
Die sind ja noch nicht mal Herbstmeister, jetzt warte mal ab.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Das bringt ja Unglück, ne, wenn man vorher gratuliert. Ja. Ja. Sieht nach einem knackigen Abstiegskampf aus. Muss ich auch sagen, freue ich mich drauf. Ich frage mich gerade, ob so Kölner sind auch echt.
Ja, Köln muss natürlich aufpassen, dass sie nicht total da noch reinrutschen.
Ja, ja, habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Ja.
Aber Said Elmala, ich setze auf ihn.
Bisschen viel Last für so einen jungen Kerl. Ach, hör auf damit.
Der kriegt das schon hin.
Union Berlin musste zwischenzeitlich natürlich auch mal gucken, dass sie nicht unten reinrutschen. Aber, und damit haben wir jetzt als letztes Spiel haben wir noch eine Überraschung für euch. Also die größte Überraschung für mich an diesem Spieltag, dass Union Berlin zu Hause Leipzig schlägt. Mit 3-1. Also das war so jetzt nicht zu erwarten.
Echt, das war deine größte Überraschung? Ich fand die Mainzer viel.
Ja, okay, stimmt. Wenn Mainz gewonnen hätte, wäre das auf jeden Fall die größte Überraschung gewesen. So war es jetzt nur der Punkt. Aber das 3-1, das war jetzt auch nicht glücklich oder so, sondern das war ja auch total verdient.
Ja, das stimmt.
Lag auch ein bisschen an den Leipzigern. Aber das war dieser berühmte Freitagabend, was ist das Gegenteil von Fluch? Also, dass sie freitagsabends seit, glaube ich, 100 Jahren nicht mehr verloren haben, ja. Union Berlin. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt.
Ja, das habe ich auch aufgeschnappt. Also Flutlicht und Freitag, die Kombination findet man super in Berlin. War auch so ein Ketchup-Flaschenspiel, oder?
Für die Stürmer.
Ja.
Mhm.
Ich habe vorher noch nachgeguckt, wie der Fachbegriff dafür ist. Ich weiß es aber leider nicht mehr.
Für den Ketchup-Flaschen-Effekt?
Ja, da gibt es könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.
Das ist doch schon der Fachbegriff, oder nicht?
Nee, da gibt es einen richtigen wissenschaftlichen Begriff für. Den kann man ganz einfach googeln.
Ich bin bei Ketchup-Flaschen-Effekt.
Ja, ich auch. Also
wahrscheinlich
auch
ist das irgendwas Lateinisches, was man nicht aussprechen kann.
Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr parat, weil ich auch eher so an der Ketchup-Flasche hänge. Aber ja, alle drei Stürmer haben getroffen.
Wörtlich und im übertragenen Sinne.
Eigentlich bin ich ein Senfgirl.
Ja?
Ja, total. Aber um bei den Stürmern zu bleiben, haben geliefert und ich habe bei X habe ich gesehen, dass Union Berlin auch noch ein Selfie von allen drei hochgeladen hat, mit dem netten Verweis drauf. Und ich zitiere jetzt, hat jemand unseren Angriff kritisiert? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Zitat, Ende.
Also Berg, Skarke und Ansa, die drei Torschützen von Union Berlin.
Ja.
Die ersten Stürmertore seit dem vierten Spieltag.
Ja, Ansa hatte das letzte Stürmertor gemacht und Skarke jetzt tatsächlich sein allererstes. Super, 90 plus 3. Herzlichen Glückwunsch dazu, oder?
Ja.
Ist nicht zu früh. Also man kann im Nachhinein kann man immer herzlichen Glückwunsch sagen.
Das geht immer. Leipzig schon da ein bisschen enttäuschend. Viel Dominanz eigentlich und bärenstarker Diomandé wieder. Aber sie haben es in der ersten Halbzeit verpasst, die Tore zu machen. Gab ein paar unnötige Ballverluste vor den Gegentoren. Und das hat dann Sportboss Marcel Schäfer auch gesagt. Das ist eben das, was uns noch nicht zu einem Spitzenteam macht. Dass wir nicht über 90 Minuten lang in jeder Situation total online quasi sind und fokussiert sind, sondern dass solche Dinge dann eben passieren. Das passiert dann bei Spitzenteams wie den Bayern meistens eben nicht. Und ne, ist aber auch eine sehr junge Mannschaft, die Leipziger. So, das muss man dann vielleicht sogar auch ein bisschen mit einrechnen.
Ja, Diamondé ist ja jetzt erstmal weg, ne? Der ist ja auch beim Afrika-Cup.
Der ist auch beim Afrika-Cup,
Elfenbeinküste, ne?
Überhaupt, da fehlen Rile Baku, Uedraogo, Nusa, Romulo. Boah, jetzt noch Diomandé, das ist, also dann jetzt gegen Leverkusen, da spielen die beiden A-Jugendmannschaften gegeneinander dann, oder was
ja,
sehen wir dann da?
Ja, gefühlt schon. Und Elfenbeinküste, die kommen ja auch echt immer weit beim Afrika-Cup. Das ist ja nicht so eine Mannschaft, die so voll früh ausscheidet in der Regel, also den sind sie lange los.
Das heißt, der steigt dann am letzten Spieltag wieder ein in der kommenden Jahr?
Nee, der geht ja bis zum 18.01. Ja. der Afrika-Cup.
Grundsätzlich, Leipzig...
der braucht ja trotzdem danach erstmal eine Pause, oder? Wenn er so lange...
Er ist auch noch jung.
Stimmt, 19.
Er ist auch jung und belastbar.
Hatte ich 49, das ist auch mal so ein Zeichen für jung, super drauf, macht seine Tore.
Damit sind wir durch. Also zumindest mit der ersten Liga.
Ja.
Wir müssen natürlich noch auf die zweite Liga gucken, Luise. Denn der FC Schalke 04, der ruhmreiche FC Schalke 04, der ist Herbstmeister in der zweiten Liga.
Herzlichen Glückwunsch.
Jetzt können wir gratulieren. 1-0 gegen Nürnberg gewonnen. Erstmal tolle Freundschaftskurios von den beiden Fanlagern.
Stimmt, die war Hammer, ja.
Das war wirklich sehr, sehr sehenswert. Gänsehaut und dann ein typisches Schalke-Spiel. Wenig passiert. Vorne macht man einen rein und hinten hält man den Laden dicht.
Stichwort Laden dicht halten. Wer hat die beste Abwehr im deutschen Profifußball?
Ja, Schalke, oder nicht?
Ja, nicht die Bayern. Es ist Schalke 04. Die Bayern haben jetzt... Könnt ihr selber nachgucken in der Tabelle, in der Sportschau-App. Aber Schalke hat, glaube ich, 9 Gegentore oder so gekriegt. Beste Abwehr im deutschen Profibereich. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ist eine gute Grundlage.
Aber so viel Spaß macht das nicht, sich die Spiele anzugucken, um ehrlich zu sein. Jetzt gegen Nürnberg 7-4 Torschüsse. Schalke hatte 40% Ballbesitz. Ist natürlich dann eiskalt. Manche sagen, so steigst du auf, ne? Klar, ich glaube, den Schalkern ist es egal. Die wollen nur aufsteigen, egal wie. Finde ich auch.
Nee, dass sie überhaupt so gut mitspielen, ich glaube, das überrascht alle gerade so ein bisschen. Die Ausgangslage war ja eher, wir wollen eine halbwegs sichere Saison spielen. Dass sie jetzt so weit oben stehen in der zweiten Liga, das überrascht, glaube ich, alle gerade so ein bisschen. Ich habe ein paar Schalker in meinem Freundeskreis. Denen ist das komplett egal, wie Schalke Fußball spielt. Die fliegen halt von Wochenende zu Wochenende und haben gerade die Zeit ihres Lebens, kann man sagen. Und das sei ja ihnen ja auch gegönnt. Es läuft ja nicht immer ganz so rund auf Schalke. Mhm. Und ja, es ist kein schöner Fußball, aber manchmal musst du halt auch so... jetzt nicht den allerschönsten Fußball spielen, vor allem in der zweiten Liga. Und dann stehst du halt da und bist Herbstmeister. Also ich meine, die Ergebnisse geben dir ja dann irgendwo recht. Ist doch, glaube ich, so ein berühmtes Fußballzitat, oder?
Es ist die erste Herbstmeisterschaft seit 25 Jahren.
Auch geil.
Damals war das die
2008.
Saison. Nee, 2001.
2008, echt?
Wo sie dann Meister der Herzen wurden am Ende.
Das Jahr war das?
Das Jahr war das, da waren sie Herbstmeister. Ja, das war dann natürlich ein schlimmes Ende.
Ja, ja, total. Wird dieses Jahr nicht passieren.
Ja, selbst als Zweiter steigst du ja auf.
Ja.
Wer würden sie verkraften? Ansonsten in der Tabelle in der zweiten Liga keine großen Veränderungen. Also Elversberg bleibt auf 2, dahinter Darmstadt und Paderborn. Nur im Keller eine kleine, aber bedeutende Veränderung. Denn Fortuna Düsseldorf ist abgerutscht auf einen direkten Abstiegsplatz.
Ja.
Es wird immer dramatischer. Letzter ist jetzt Dresden und bei Düsseldorf, was man jetzt so hört und liest, offenbar wird Sven Mislintat...
Ist schon offiziell.
Neuer Sportvorstand als Nachfolger von Klaus Allofs.
Ja.
Das Diamantenauge.
Der Perlentaucher. Ja. Nee, ja, Düsseldorf, absolute Negativüberraschung in der zweiten Liga. Da gibt es für Sven Mislintat
viel Arbeit.
Viel Arbeit.
Was bedeutet das für den Trainer Markus Anfang?
Ich glaube, nichts Gutes. Ohne es jetzt zu wissen, aber der Alofs hatte den ja geholt. Alofs war so gefühlt noch der Einzige, der sich vor Anfang gestellt hatte. Die Bilanz von Anfang ist nicht gut. Der steht schlechter da als Daniel Thun, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Und dadurch, dass der Alofs ja jetzt weg ist, wird er, glaube ich, im Winter einmal durchrasiert.
Bevor durchrasiert wird im Winter, haben wir noch einen Spieltag. Der findet am kommenden Wochenende statt. Für heute sind wir durch.
Gott sei Dank.
Ja, jetzt können wir Feierabend machen. Luise, vielen Dank, das war sehr schön.
Ja, ich fand's auch schön.
Komm gerne wieder. Du darfst gerne das Gemälde von Martin Terrier einrahmen und mitnehmen und verschenken an Weihnachten. Irgendjemand wird sich vielleicht darüber
freuen. Vielleicht lasse ich Holger da noch da drauf schreiben, Fallhacken, Lupfer, und dann kann ich es wirklich einrahmen.
Und dann rufen wir noch beim Duden an und dann haben wir ein neues Wort erfunden.
Super.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Am Donnerstag hören wir uns wieder mit der nächsten Folge Bundesliga-Update. Schöne Woche.
Bye, bye.